Sie hören die Sendung Tagesgespräch von Schweizer Radio DRS als Podcast.
Das Tagesgespräch.
Der Tank mit Pflanzenfüller statt mit Benzin, das klingt so einfach und sauber. Rainer Zahn, bevor wir darüber reden, wie sauber so Biotriebstoff wirklich ist. Was ist eigentlich Biotriebstoff?
Ein Biotriebstoff ist eigentlich ganz ein normaler Treibstoff. Nur, dass der Kohlenstoff, also das Material in dem Treibstoff, eben nicht aus fossilen Quellen kommt, also nicht aus Erdöl oder Erdgas, sondern eben aus Pflanzen, die erst vor einem Jahr, vor kurzer Zeit, den Kohlenstoff aus der Luft gebunden haben. Und wegen dem...
Also den Kohlenstoff aus der Luft gebunden haben, ja. Das heisst?
Das heisst, Pflanzen, die wachsen, die binden CO2 aus der Luft. Wandelt das um in andere Verbindungen, in Öl, in Stärke, in Zucker oder auch in holzartiges Material. Und der Kohlenstoff, den tut man umformen und im Biotriebstoff dann wieder nutzen.
Gibt's denn, also kann man alles brauchen als Biotriebstoff? Also ich habe irgendwo gelesen, dass es von Gras bis Zuckerrübe bis Kompost, Raps, Mais, Palmöl, Soja, alles.
Grundsätzlich kann man Kohlenstoffverbindungen brauchen, die einfach einen höheren Energiegehalt haben. Die brauchen wir auch, wenn wir Nahrungsmittel zu uns nehmen. Das sind sicher mal Zucker, das ist Stärke und das sind ölhaltige Substanzen primär. Aber ein bisschen Energie ist natürlich auch in Zellulose, in ligninartigen Substanzen enthalten. Also man muss stark unterscheiden, welche Substanzen man will verwenden aus diesen Pflanzen.
Nehmen wir mal ein Beispiel. Also es ist ja nicht so, wenn ich zum Beispiel eine Zuckerrübe habe, die kann ich ja nicht einfach in den Tank reinkriegen oder wahrscheinlich mache ich ja nicht nur einfach einen Saft und kann dann an der Tankstelle einen Zuckerrübensaft tanken und dann fährt das. Mhm. Wie wird aus einer Pflanze ein Treibstoff, den man dann brauchen kann zum Fahren?
Relativ ein einfacher Fall ist es bei ölhaltigen Pflanzen, wie zum Beispiel bei Raps oder bei Sojabohnen. Dort macht man eigentlich das Gleiche, wie wenn man auch das Öl für die Nahrungsmittelproduktion gewinnen will. Man presst die Pflanze einfach aus, man extrahiert das Öl. Das ist ein rein mechanischer Vorgang. Dann hat man Öl. Das kann man eigentlich direkt schon im Tank verwenden. Es gibt in der Schweiz eine Firma, die Pflanzenöl Lastwagen umbaut, dass man direkt kann mit Pflanzenöl die Lastwagen fahren kann. Meistens tut man das Öl dann aber weiterverarbeiten, man tut es verästern. Man produziert dann einen sogenannten Pflanzenmethylester und das ist dann sehr vergleichbar mit Diesel. Das ersetzt dann eigentlich den Diesel.
Und wie macht man das?
Das ist dann ein chemischer Prozess. Man braucht zusätzlich dann noch einen Alkohol, zum Beispiel Methanol. Da gibt es eine chemische Reaktion und man haltet dann eben einen sogenannten Methylester, der chemisch relativ ähnlich ist wie Diesel, wo dann eigentlich ein Dieselauto damit fahren kann.
Es ist aber nicht so, dass ich jetzt einfach mein Auto kann und sagen, ab heute tanke ich irgendeinen Biotriebstoff, das muss umgebaut sein.
Das kommt auch sehr darauf an. Jetzt beim Benzin ist es so, dass wenn man das mit Alkohol tanken will, mit reinem Alkohol oder mit 85%igem Alkohol statt mit Benzin, dann muss man das entweder umbauen, oder es gibt jetzt einige Fahrzeuge schon auf dem Markt, die mit sogenanntem E85 mit Bioethanol können fahren können. Bei Gas ist das eigentlich nicht nötig. Wenn ich ein Erdgasauto habe, dann kann das genau gleich mit aufbereitetem Biogas fahren. Dort ist kein Unterschied. Und bei Diesel ist es so, dass gewisse Fahrzeuge mit Biodiesel können fahren. Die sind zugelassen. Es gibt dort aber wieder Probleme, wenn wir einen Partikelfilter haben. Dann sind die meisten Fahrzeuge dann eben wieder nicht zugelassen. Aber grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen Fahren mit reinem Biotriebstoff. Dort hat man eben zum Teil Probleme. Was aber immer problemlos möglich ist, dass schon vom Hersteller her bis zu 10% Biodiesel oder Bioethanol einem Benzin oder einem Diesel beigemischt wird. Dann hat man keinen Unterschied, man kann ganz normal damit fahren.
Jetzt eine Frage, die immer wieder auftaucht, oder was man immer wieder hört, ist, wenn man mit Benzin fährt, dann kommt hinten raus CO2, wo die Umwelt, also Treibhausgas eigentlich hinten raus. Und bei Pflanzen sagt man, dass das weniger der Fall ist. Mhm. Warum denn?
Also grundsätzlich kommt genau bei einem Verbrennungsmotor genau das gleiche die CO2 raus, egal ob jetzt das Biotriebstoff ist oder fossiler Treibstoff. Der Unterschied ist einfach der, dass das CO2, das beim Biotriebstoff dann hinten beim Auspuff rauskommt, dass das eben erst vor einem Jahr oder dann, wo der Treibstoff angebaut worden ist, aus der Luft in die Pflanzen reingekommen ist. Wir schliessen sozusagen den Kreislauf. Also das CO2, das in die Atmosphäre geht, wird von der Pflanze wieder gebunden. Von der Pflanze macht man dann wieder einen Biotriebstoff und man ist im Kreislauf. Deshalb tun wir das CO2, das beim Biotriebstoff in die Atmosphäre emittiert wird, tun wir eigentlich nicht für die Treibhausgasbilanz berechnen.
Aha, aber eigentlich ist es so, also wenn ich mit einem Auto rumfahre, wo irgendein Zuckerrüben, Diesel hinten rauskommt, dann kommt genau das Gleiche raus wie beim Benzin.
Es kommt nicht genau das Gleiche raus, es kommt mehr oder weniger die gleiche CO2-Menge raus. Bei den sonstigen Schadstoffen gibt es noch gewisse Unterschiede, das ist klar. Aber im Wesentlichen kommt das Gleiche hinten raus wie bei einem normalen Auto.
Wenn wir jetzt die Biotreibstoffe so anschauen, Rainer, so, wo kommen die her? Vor allem aus der Schweiz, vor allem aus dem Ausland?
Momentan kommen in der Schweiz eigentlich noch fast kein Biotreibstoff vor. Das ist mehr geplant, dass das massiv wird zunehmen. Vor allem im europäischen Umfeld ist das schon so. In Deutschland ist man schon fast bei 5% Biotreibstoffanteil. Wo die herkommen, das ist dann mehr oder weniger der Markt, der spielt. Dort, wo es halt am günstigsten ist oder dort, wo am meisten Subventionen fließen. Grundsätzlich ist es sicher so, dass bei uns in Mitteleuropa wir begrenzte Landwirtschaftsflächen haben, dass die Mengen an Biotreibstoff, die man da herstellen kann, immer werden begrenzt sein.
Aber es sind dann vor allem Bauern, die das dann anpflanzen, die sagen, also mein Rapsfeld, jetzt mache ich einen Raps für Biotreibstoffproduktion zum Beispiel.
Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Das können die Bauern sein, die einfach ihre normalen Landwirtschaftsflächen statt mit Nahrungsmittelproduktion jetzt Biotreibstoff drauf produzieren. Aber es gibt auch immer noch die Möglichkeit, dass man auch in der Landwirtschaft Reststoffe, die auf den Höfen anfallen, dass man die speziell in Energie umwandelt, Reststoffe, die man sonst für die Nahrungsmittelfutterproduktion nicht mehr einsetzen kann. Und dann gibt es auch immer noch die Möglichkeit, dass man wirklich biogene Abfallstoffe, wie zum Beispiel der Bioabfall, den wir sammeln, oder die Molke.
Also der Kompost.
Der ganz normale Kompost, derartige Sachen kann man natürlich auch in Biotreibstoff umwandeln.
Und Gülle habe ich noch gelesen.
Und Gülle auch, das wäre dann wieder mehr beim Bau. Dort macht es sehr viel Sinn, das in Biogas umzuwandeln, weil man einerseits eben Energie produziert, andererseits nicht zusätzlich Landflächen braucht und drittens eben auch noch Methanemissionen, die passieren auf dem Feld, wenn man die Gülle direkt aufs Feld ausbringt, auch noch kann reduzieren. Also dort hat man wirklich eine Kombination aus verschiedenen günstigen Faktoren, die dort zusammenspielen.
Und das stinkt dann nicht mehr, wenn ich dann mit einem Güllenauto umfahre?
Nein, eben, wenn ich das bis auf den Treibstoff aufarbeite, nachher ist das eigentlich kein Unterschied mehr, ob man jetzt da Biogas oder Erdgas fährt, ob man jetzt da mit Biodiesel oder mit fossilem Diesel fährt. Als Endnutzer merkt man da keinen Unterschied mehr.
Das Benzin und das Öl wird knapp. Klimadiskussion, über die redet man. Und man hat so die Hoffnung gehabt, dass dank Biotreibstoff ist das alles kein Problem mehr. Weder Klimabelastung noch, dass Benzin und Öl knapp werden. Offenbar ist es doch ein Problem. Die Biotreibstoffe sind nicht so umweltfreundlich, wie man gemeint hat. Das zeigt eine Studie, die Sie mitgeschafft haben. Sind Sie überrascht von den Resultaten dieser Studie?
Teils. Dass es eben auch fossilen Treibstoff braucht, um Biotreibstoff herzustellen, das ist natürlich auch vorher schon bekannt gewesen. Das ist auch logisch, wenn man sich das überlegt. Was ich doch ein bisschen überrascht gewesen bin.
Also fossilen Treibstoff, man braucht Benzin und Öl, um überhaupt die Pflanzen wachsen
lassen. Genau, man braucht Diesel für den Traktor zu betreiben, mit dem man Ackerbau macht. Man braucht Energie, um die Fabriken zu betreiben, wo man dann den Treibstoff herstellt. Wenn man sich das überlegt, ist es klar, dass da gewisse Mengen an zusätzlicher Energie benötigt werden. Da gibt es auch andere Studien, die das auch schon untersucht haben, nicht in der Schweiz, aber im Ausland. Wo ich hingegen doch ein bisschen überrascht war, ist das Ausmaß, wie stark die gesamthafte Umweltbelastung ist von einem Biotreibstoff aus landwirtschaftlicher Produktion. Da gibt es noch nicht allzu viele Studien.
Können Sie ein Beispiel sagen, wo das würde illustrieren? Also wo würde ich sagen, vom Spektrum, von dieser Umweltbelastung?
Gut, dann muss ich vielleicht bei den fossilen Treibstoffen nochmal anfangen. Wenn man sich vorstellt, Erdölförderung beispielsweise in Saudi-Arabien, da kommt das Öl mehr oder weniger von selber zum Boden raus. Es ist schon relativ in einer höheren Qualität. Man tut das in grossen Mengen nach Europa transportieren. Man tut das in einer Raffinerie verarbeiten. Der Aufwand für die Raffination ist relativ klein. Es kommt dann mehr oder weniger direkt an die Tankstelle. Also man hat fast keinen Verarbeitungsschritt und relativ wenig Interaktionen mit der Umwelt zwischen der Ölförderung und der Tankstelle. Und wenn man sich jetzt einen Biotreibstoff vorstellt, dann braucht man zuerst mal Landfläche. Landfläche, wo man auch etwas anderes könnte drauf machen, zum Beispiel eben Nahrungsmittel produzieren oder wo halt vielleicht Natur vorher war. Auf dieser Landfläche muss man Dünger ausbringen, man setzt Pestizide ein, es gibt je nachdem Gewässerverschmutzung, die Böden werden ausgelaugt, man hat dort eine grosse Interaktion zwischen dem Prozess, den man macht, und der Natur. Und dann gibt es ganz andere Umweltbelastungen, wie eigentlich bei einem fossilen Treibstoff. So kann man sich das gut vorstellen.
Gibt es Beispiele, die besonders schlecht sind? Also Biotreibstoff, die jetzt einfach in der Ökobilanz... Ich habe irgendwo gelesen, dass es sogar gewisse Biotreibstoffe gibt, die sogar noch die schlechter Ökobilanz haben als Benzin zum Beispiel.
Mhm. Was sehr schlecht ist, ist, wenn man in tropischen Regionen Regenwälder abholzt, um dann beispielsweise Ölpalmplantagen drauf zu machen. Das wird im grossen Stil in Indonesien gemacht. Das wird im grossen Stil auf Festland Malaysia gemacht. Meines Wissens ist auf Festland Malaysia fast keine grössere Regenwaldfläche inzwischen mehr vorhanden. Das ist vollständig abgeholzt. Orang-Utan lebt meines Wissens auch praktisch nicht mehr auf Festland Malaysia.
Wegen Biotreibstoffen?
Wegen Ölpalmplantagen. Das ist einerseits natürlich für die Nahrungsmittelproduktion, aber jetzt durch den hohen Rohölpreis wird das natürlich forciert und es wird massiv investiert in Produktion von Biodiesel aus Ölpalmplantagen. Und dort wird wirklich Regenwald vernichtet. Das ist einerseits sehr viel CO2, das da gebunden ist im Boden und in den Bäumen, wo da in die Atmosphäre geht. Andererseits zerstören wir halt Regenwälder, wo wir bis jetzt wahrscheinlich nicht einmal wissen, was alles für Tierarten dort gelebt haben. Also dort ist meines Erachtens, die Umweltauswirkungen sind so groß, dass man sie gar nicht mehr richtig kann quantifizieren.
Und dann ein Biotreibstoff in der Schweiz, jetzt ein schlechtes Beispiel?
Biotreibstoff in der Schweiz, da ist es halt eben so, dass ein schlechtes Beispiel wäre, zum Beispiel, wenn man Herdöpfel anbaut und die Herdöpfel dann benutzt zur Produktion von Bioethanol. Die Herdöpfel haben energetisch betrachtet einen relativ geringen Ertrag pro Flächeneinheit. Wenn man dann all die Aufwände, die man hat, Traktor rumfahren, pflügen, ernten, Düngereinsatz, wenn man das dann alles abrechnet auf eine Energieeinheit von Ethanol, die man aus der Herdöpfelproduktion gönnt, dann ist das relativ eine ungünstige Bilanz.
Gibt es denn Biotreibstoffe, die besser abschneiden? Also wo man kann sagen, mal, das lohnt sich in die zu investieren, weil die sind besser als Benzin von der Ökobilanz her.
Ja, grundsätzlich kann man sich das vielleicht schon ein bisschen selber ausrechnen. Sind das natürlich Biotreibstoffe, wo man eigentlich wenig Aufwand hat, um die Biomasse bereitzustellen. Das ist, wie ich schon erwähnt habe, Abfallstoff, wo man die Biomasse ohne zusätzlichen Aufwand schon zur Verfügung hat.
Also Kompost und Molken.
Kompost, Molken, Gülle, Gartenabfall, derartige Sachen. Und dann andererseits natürlich wieder Biomasse, wo man fast keinen Aufwand muss treiben, dass sie wächst. Das Beispiel ist Holz aus dem Wald. Noch besser natürlich Restholz, wo man sonst schon anders genutzt hat. Dann, was aber auch relativ günstig ist, ist, wenn man Gras nutzt als Ausgangsmaterial für die Ethanolherstellung oder für die Biogasherstellung. Weil man dort das Gras auch von allein wächst, man dann nicht nur muss mit dem Traktor viel Bewirtschaftung machen, wo man dann auch eben keinen Dünger, wenig Dünger dort einsetzen.
Man hat so das Gefühl, also wenn man so von Diesel und Öl und Benzin redet, das müsste ja eigentlich in jedem Fall schlimmer sein als Pflanzen. Aber Ihre Studie zeigt ja, das ist ja eigentlich überhaupt nicht der Fall.
Wenn man rein Treibhausgasemissionen anschaut, ist es schon so, dass man mit fast allen Biotreibstoffen doch Treibhausgasemissionen kann einsparen gegenüber Benzin und Diesel.
Also wenn man fährt damit?
Wenn man fährt, ja. Aber wenn ich 1 Kilometer fahre mit dem Auto in der Schweiz, dann spare ich so zwischen 20% bis im besten Fall fast 90% von der Treibhausgasemissionen kann ich einsparen, wenn ich mit Biotreibstoff umeinander fahre, statt mit fossilen Treibstoff.
Aber das wird dann eben weggemacht durch die Art von der Herstellung?
Das wird kompensiert dann halt durch andere Umweltbelastungen, die dann halt eben bei den Biotreibstoffen stattfinden, die es natürlich dann bei den fossilen Treibstoffen nicht gibt.
Eine Hoffnung, die es offenbar gibt, also jetzt auch für die Biotreibstoffe, die schlecht abschneiden, Rainer Zahn, ist im Gegensatz zu fossilen Treibstoffen, kann man laut der EMPA-Studie Umweltauswirkungen von Biotreibstoffen durch gezielte Massnahmen deutlich verringern. Das ist ein Beispiel.
Ja, ein sehr gutes Beispiel, finde ich, ist die Produktion von Biogas aus Gülle. Dort haben wir das Problem, dass wir einen gasförmigen Treibstoff herstellen, der eben flüchtig ist. Und wir müssen in dieser Verfahrenskette müssen wir zum Beispiel CO2 abtrennen, um eine höhere Konzentration von Methan überzukommen. Und wenn man das CO2 abtrennt, dann geht oftmals immer noch ein bisschen vom Methan auch in die Atmosphäre. Und Methan ist ein sehr potenter Treibhausgas. Es hat Faktor 21 mal die höheren Auswirkungen auf den Treibhauseffekt wie jetzt zum Beispiel CO2. Und wenn man jetzt einfach den Prozess schlecht macht, kann es sein, dass man eigentlich die ganzen Vorteile von dem Biogas wieder komplett zunichte macht, auch bei den Treibhausgasemissionen. Aber dort gibt es auch relativ einfache Möglichkeiten, wie man da kann Abhilfe schaffen kann. Beispielsweise jetzt bei der Vergärung, bei der landwirtschaftlichen Vergärung, wenn man einfach nur das, die Gärgrube, wo die Gärrückstände nachher reinkommen, wenn man die auch noch abdeckt und die Gase, die entstehen, zurückführt, dann hat man im Wesentlichen den negativen Effekt komplett kompensiert und hat eine sehr gute Bilanz. Es gibt Beispiele, wo man mit recht einfachen Möglichkeiten kann sehr viel positive Wirkung erzielen.
Für gewisse Leute, ich glaube für viele in der Schweiz, ist die Studie ein Dämpfer. Man hat so das Gefühl gehabt, die Biotriebstoffe, mit denen kann man wirklich Umweltprobleme lösen. Mhm. Und dann ist schon mal der Schweizer Bauernverband gekommen, wo die Zahlen im Vorfeld schon gesehen, also wo durchgesickert ist, was in dieser Studie steht. Und er hat gesagt, ja, also sie haben einfach mit veralteten Zahlen geschaffen. Das ist gar nicht so.
Ja, also wir hoffen, dass unsere Studie sogar auch international ein gewisses Echo auslöst. In der Schweiz sind wir in der glücklichen Lage, dass wir die umfangreichste Datenbank haben für so Umweltinventardaten, was eigentlich die Voraussetzung ist, um überhaupt so eine Umweltstudie zu machen.
Also Datenbank von was für Daten?
Da haben wir von allen einzelnen Prozessen, beispielsweise vom Pflügen von einem Acker, haben wir Angaben, wie viel Treibstoff man braucht, was für Schadstoffe das produziert werden. Insgesamt sind in dieser Datenbank etwa 3000 einzelne Prozesse gespeichert. Und das wird von verschiedenen Forschungsinstituten regelmässig erneuert.
Also Schweiz. Nicht veraltete Zahlen?
Nein, es ist in der weltweit wahrscheinlich die Schweiz da in der besten Situation. Und für diese Studie haben wir jetzt noch zusätzliche Datensätze erhoben. Das Erhebungsjahr ist 2004. Und es ist sicher so, dass wir mit Durchschnittszahlen operieren, die für die ganze Schweiz gelten sollten. Und es ist sicher auch so, dass ein einzelner Bauernbetrieb das noch optimieren kann. Da hat es auf jeden Fall noch Potenzial drin. Aber das ist natürlich immer das Problem, wenn man von Durchschnittswerten redet, dann trifft man natürlich nicht immer die Einzelsituation. Wir warnen auch stark davor, dass man jetzt aus diesen Durchschnittswerten dann halt direkt konkrete Massnahmen für einzelne Betriebe dann ableitet. Das finden wir sehr wichtig, dass man die konkrete Situation dann anschaut, wie das genau dort funktioniert, was für Nebenprodukte dann ein einzelner Betrieb dann macht. Das kann dann je nachdem entscheidend sein. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass unsere Zahlen eigentlich heute immer noch Gültigkeit haben und jetzt gerade auch weltweit wahrscheinlich zu den Besten gehören, die es da überhaupt gibt.
Jetzt ist das ziemlich ein Politikum. Bauern investieren in Biotreibstoffe, Autofirmen machen das, in der EU ist man gross dran in Biotreibstoffe. Zu investieren in der Schweiz ist steuerliche Begünstigung von Biotreibstoffen. Was soll man jetzt mit dieser Studie anfangen? Also zum Beispiel bei Steuervergünstigungen gar nicht geben bei Biotreibstoffen. Lohnt sich das gar nicht jetzt nach dem Resultat von Ihrer Studie? Mhm.
Also da ist es sehr wichtig zu sehen, dass wir jetzt wirklich nur die Umweltauswirkungen angeschaut haben von diesen Biotreibstoffen. Und das ist ein Input, den wir geben können, der natürlich dann im politischen Diskurs dann sollte einflüssen, hoffen wir. Aber es gibt natürlich noch ganz andere Aspekte. Es gibt ökonomische Aspekte, die zählen. Es gibt auch soziale Aspekte, die noch relevant sind.
Also zum Beispiel aus Nahrungsmittel Treibstoff machen, ja. Dafür verknappt man Nahrungsmittel.
Genau, das sind zusätzliche Faktoren, die man auch noch berücksichtigen muss. Und das finden wir auch sehr wichtig, dass das nur ein Faktor ist. Wobei ich denke, es ist halt schon ein relevanter Faktor, weil das ist eigentlich die Anfangsmotivation gewesen, weshalb man überhaupt auf Biotreibstoffe umsteigen will, weil man eben Umweltprobleme wie Klimawandel ein bisschen besser in den Griff bekommen.
Sie haben jetzt aber nicht gesagt, Rainer Zahn, ob man nicht soll Steuervergünstigungen geben für Biotreibstoff oder nicht, jetzt nach dieser Studie.
Gut. Ja, das ist wirklich etwas, wo ich eigentlich den Politiker überlassen möchte. Meine Meinung ist die, dass die Steuervergünstigungen sind oftmals der Matchplayer. Also die machen es dann aus, ob etwas durchgeführt wird oder nicht, wie man jetzt auch zum Beispiel in Amerika sieht, wo wegen Subventionen halt massiv Bioethanol hergestellt wird oder auch in Deutschland. Deshalb finde ich es einfach sehr wichtig, dass man sich gut überlegt, welchen Effekt will man damit erzielen? Was will man wirklich, was ist die Motivation, weshalb man will auf die Biotreibstoffe umsteigen? Und dann finde ich es wichtig, dass die Steuervergünstigungen so gemacht werden, dass dann eben genau der Effekt Wirkung zeigt und dass es nicht dann negative Auswirkungen gibt durch die Subventionen, die man eigentlich gar nicht will haben.
Was ist denn eigentlich das Potenzial von Biotreibstoff? Was meinen Sie jetzt im Vergleich zu, kann das je fossile Energien ersetzen?
Da gibt es auch im Ausland schon Abschätzungen, gerade in Deutschland, wie hoch das Potenzial ist. Ich weiss jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf. Generell spricht man so davon, dass sagen wir, bei 5-10% vom Gesamtenergiebedarf decken durch Bioenergie, dort ist etwa die obere Grenze. Da sieht man auch, dass mit Bioenergie allein können wir unsere Energieprobleme nicht lösen. Das heisst aber nicht, dass ich jetzt Bioenergie und Biotreibstoff verdamme. Ich finde es sehr wichtig, dass die Pfade, wo man mit wenig Umweltbelastung Biotreibstoff kann produzieren, wo man gleichzeitig je nachdem sogar noch einen zusätzlichen Benefit hat, dass man halt sich das Entsorgungsproblem löst, die finde ich total wichtig, dass man die geht. Und bei anderen Pfaden, wo dann halt Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion involviert ist oder wo man andere Umweltauswirkungen mehr produziert, dann muss man sich sehr genau überlegen, ob man diesen Schritt machen will oder nicht. Aber generell ist für mich Bioenergie eine erneuerbare Energie, genau gleich wie Windenergie, Photovoltaik, Wasserkraft. Und ich denke, jede von diesen einzelnen erneuerbaren Energien für sich allein kann uns das Energieproblem nicht lösen. Es ist das Zusammenspiel von dieser ganzen Palette von erneuerbaren Energien, die wichtig sind. Und eigentlich fast das Allerwichtigste ist, dass wir halt eben noch energieeffizienter werden, dass wir sparen. Dort kann man eigentlich mit relativ wenig Geld am meisten rausholen, dass man wirklich den Verbrauch senkt. Und dann, wenn man wirklich weniger braucht und auch andere erneuerbare Energien einsetzt, dann ist die gescheite Nutzung, die nachhaltige Nutzung von Bioenergie ganz eine wichtige Basis auch für unsere Energieversorgung.
Fast 180 Seiten hat die Studie, Rainer Zahn, Sie haben lange daran gearbeitet. Was macht man als Forscher, wenn man so eine Studie abgeliefert hat? Einfach gespannt darauf warten, was die Politik damit macht?
Einerseits ist es natürlich das. Ja, wir sind selber ein bisschen überrascht gewesen, jetzt in der Endphase der Studie, wie viel Echo das in der Gesellschaft, in den Medien auslöst. Andererseits ist das Echo auch gut für uns. Wir sehen, wo das es noch offene Fragen gibt. Es werden sicher nicht alle Fragen beantwortet, wie das mit Forschung immer ist. Es werden einzelne Fragen ein bisschen beantwortet, gleichzeitig neue Fragen auf. Und wir fangen jetzt vor allem an mit offenen Fragen, die sich aus dieser Studie ergeben, an denen weiterzuarbeiten.
Rainer Zahn, herzlichen Dank für das Gespräch.
Weitere Informationen zur Sendung Tagesgespräch und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.